Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Beate Tröger und Michael Braun sind heute in der Leitung zum Kritikergespräch über zwei Gedichtbücher. Ein Längsschnitt durch ein Lebenswerk, Ulrike Dresners Auswahl Hell und Hörig, Gedichte aus den letzten 25 Jahren. Und ein Querschnitt, eine Anthologie gegenwärtiger Dichtung, Kontinentaldrift, das schwarze Europa. Unter diesem Titel stellt der Schriftsteller Fiston Mwanza Mujila AutorInnen der Diaspora vor, wie er sagt. Was für eine Diaspora ist denn gemeint, Beate Tröger?
Die Anthologie versammelt Texte von KünstlerInnen, die in Europa in der Diaspora leben, in Brüssel, London, Berlin, Graz und Lissabon. Oder an anderen großen Städten und die alle afrikanische Wurzeln haben. Diese Autorinnen sind untereinander gut vernetzt, zum Teil jedenfalls. Sie übersetzen, geben einander heraus. Sie haben auch noch ein gemeinsames Merkmal zu dem Zeitpunkt, wo diese Anthologie erstellt worden ist. Von 2016 an waren alle von ihnen, von diesen 33 Autoren und Autorinnen, unter 45 Jahre alt. Und die Anthologie setzt sich eben zum Ziel, diese Autoren im deutschsprachigen Raum bekannter zu machen, deren Bande auf den afrikanischen Kontinent führen.
Es gab ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren, so Begriffe wie Afropolitan oder auch Afropäisch. Das war ein Buch des Essayisten und Fotografen Johnny Pitts, mit dem er im letzten Jahr den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung gewonnen hat. Das sind Selbstbezeichnungen. Gehört Mujilas Anthologie auch in diesen politischen Kontext, Michael Braun?
Das ist natürlich auch hier gemeint als lange Suchbewegung von dem, was einmal Negritude hieß, bis zu jenem Begriff afropäische Literatur, früher afroeuropäische Literatur oder Kultur oder vorher afroamerikanische Literatur. Das hat einfach zu tun damit, dass man versucht hat, angemessene Kategorien dafür zu finden, für eine postkoloniale Identität, für eine schwarze Identität. Und dabei geht es immer darum, die Wechselbeziehung schwarzer und europäischer Kulturen zu ergründen.
Was für Schreibansätze, welche Stimmen stellt Mujila uns denn vor, Beate Tröger?
Also wir finden wirklich eine ganz große Bandbreite, ganz heftige Gedichte, wie zum Beispiel das Gedicht Pfeffersoße von Malika Bucker in der Übersetzung von Norbert Lange, in dem davon berichtet wird, wie ein Mädchen von seiner Großmutter dafür gestraft wird, dass es Geld aus der Geldbörse gestohlen hat und in die Vagina eine Pfeffer-Knoblauch-Mischung eingefüllt wird. Es gibt Gedichte, die die Polylingualität der Autoren und Autorinnen zur Sprache bringen. Es gibt Prosagedichte, aphoristische Gedichte wie die von Jean d'Amérique, aber auch experimentellere wie etwa die Gedichte von Kai Miller in der Übersetzung von Marcel Beuer. Also wir haben da eine ganz große Bandbreite. Wir haben auch thematisch, motivisch natürlich eine ganz große Bandbreite, was womöglich ein Kennzeichen von Anthologien aller Art ist, vergleichbar mit denen, die hier vor uns liegen. Viel Leut, viel Stimmen, viel Köpf, viel Sinn sozusagen.
Da interessiert mich dann aber, Michael Braun, unterscheidet sich denn die ästhetische europäische Landkarte, die hier präsentiert wird, tatsächlich von denen, die Sie bisher kennen?
Das ist eine komplizierte Frage, die eine komplizierte Antwort vielleicht nach sich zieht. Es ist nicht so einfach, wie es sich vielleicht der Philosoph Jean-Paul Sartre 1948 gemacht hat, indem er eine Entgegensetzung hergestellt hat, hier schwarze Literatur, hier weiße Literatur. So einfach lässt sich diese Polarisierung, diese Binarität vielleicht gar nicht durchführen. Dieses schwarze Europa, das uns Fiston Mwanza Mujila vorstellt, das ist eben, Beate Tröger hat es ja schon gesagt, von unglaublicher Mannigfaltigkeit, Vielfalt und auch Widersprüchlichkeit. Also man kann vielleicht schon sagen, es gibt hier Gedichte in diesem Buch, wo man schon erkennen kann, das ist ganz klar eine Differenz zur Kultur und Literatur der weißen Mehrheitsgesellschaft in Europa. Nehmen wir ein Gedicht der in den Niederlanden lebenden Simone Atangana Bikono. Da wird Bezug genommen auf eine Ikone der schwarzen Unabhängigkeitsbewegung und Aufstandsbewegung gegen den Kolonialismus. Dort wird Bezug genommen, nämlich auf Patrice Lumumba. den ersten Ministerpräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, der kurz darauf von belgischen Soldaten ermordet wurde in den 60er Jahren. Das ist eine Ikone gewesen und ist auch heute noch eine Ikone jener antikolonialistischen Bewegung. Solche Gedichte, die sich darauf beziehen, wird man sicher in der meisten Mehrheitsgesellschaft nicht finden.
Hören wir mal Je m'appelle Lisette Lombé von Lisette Lombé, hier in der Übersetzung von Léonce V. Lupet aus dem Französischen, gelesen von Anja Gallwick.
Ich heiße Lisette Lombé, Tochter von Claire-Monique Dugé und Jean-Marie Lombé Yangogo, gezeugt in Kinshasa, geboren in Namur, 30. August 1978. In meinem Blut fließt der Kasai. Und fließt die Maas. Es gibt die Rue Kindou 504 und die Avenue de la Perelle 88. Es gibt die kongolesische Siedlung mit ihrem Waschmittel, das im Rinnstein schäumt. Und die belgische Siedlung mit ihrem Gras, das am Fuß der Betonkerker wächst. In meinem Blut Farben und Gerüche, die sich überlagern. Mikate, hausgemachte Pommes, Lingala, Namura, Wallonisch. Und die Eleganz der Leoparden. In meinem Blut zwei Körper, zwei Herzen, die auf die Norm geschissen haben. Erster Schwarzer, erste Weiße. Schock der Großeltern. Begegnung der dritten Welt und der vierten Welt, die eine neue Welt ergibt. Ich. Trägerin der Flamme, Streuerin der Samen, Stimme der Stimmlosen. Ich schreibe, damit meine Kinder nicht vergessen, welchem Bauch sie entstammen. Ich heiße Lisette Lombé.
Ja, dieses Gedicht von Lisette Lombé, thematisch ist der politische Appell, der politische Stoff, die Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Kulturen, zwei verschiedenen Ländern, zwei verschiedenen Kontexten ja deutlich. Wie würden Sie denn sagen, lässt sich beschreiben, was da ästhetisch passiert?
Ich musste lustigerweise an das Gedicht Inventur von Günter Eich denken, wo in einem zeigenden Gestus, dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, einfach Dinge benannt werden und in dem, wie die Dinge benannt werden, oder im Fall von Lisette Lombé, wie die unterschiedlichen Pole dessen, was ihre Identität ausmacht, benannt werden, eine Art von Selbstkonstitution entsteht. Und ich glaube, dass das was ist, was diese Anthologie am Beispiel dieses Gedichtes, aber in vielen Gedichten ausmacht. Es geht immer um eine Selbstermächtigung durch Sprechen. Es geht um eine Selbstermächtigung durch An- und Aussprechen auch von Tatsachen, von mehr oder weniger angenehmen Tatsachen. Und hier natürlich in dieser ostinaten Wiederholung von ich, je m'appelle Lisette Lombé, ich heiße Lisette Lombé, zu sagen, das ist das, was mich in meiner ganzen Vielfalt ausmacht, das ist das, was mir zu meiner Identität verhilft.
Nun ist ja ein solches emanzipatorisches Anliegen, wie es in diesem Gedicht deutlich wird, wie die ganze Anthologie es ja verkörpert, also sichtbar zu machen, welche Dichterinnen und Dichter es noch in Europa gibt, jenseits der weißen Mehrheitsgesellschaft. Das ist ja ein zwiespältiges Anliegen, weil man, indem man die Fremdzuschreibungen, die Festlegungen qua Biografie auf bestimmte Themen wieder aufruft, gleichzeitig auch festigt. Ein Grundproblem emanzipatorischer Bewegungen. Wie geht denn Mujila, wie gehen die AutorInnen dieses Bandes damit um, Michael Braun? Was würden Sie sagen?
Wenn man hier eine quasi kulturelle Entität herstellen wollte, das schwarze Europa, dann findet man eben nicht gleich verbindende Elemente, die alle diese Autorinnen umschließen würden. Das kann man so eigentlich nicht sagen. Man hat ja hier Suchbewegungen von Autorinnen, die eine poetische Selbstbehauptung natürlich schon oft mit antikolonialistischem Hintergrund formulieren. Aber diese Bandbreite ist eben so groß, dass man nicht gleich, wenn man jetzt einen Autor, eine Autorin herausnehmen würde und sagen, ja, benennen Sie hier mal direkt die Elemente dieser postkolonialen Identität, das ist nicht so einfach durchzuführen. Also ich habe jetzt ja vorhin dieses Beispiel genannt von Washington Schur mit ihrer Poesie aus dem Abschiebezentrum, wo ganz klar mit großer Direktheit das Problem benannt wird. Nehmen wir aber jetzt einen anderen Dichter, wie den in den Niederlanden lebenden, in den Niederlanden geborenen, muss ich sagen, aber jetzt in Südafrika lebenden Alfred Schaffer, der dort in den Niederlanden sehr bekannter Autor ist. Wenn man seine Gedichte liest in der Übersetzung von Stefan Wieczorek, das ist einfach eine Poesie, die auf den, ja, den Traditionen der europäischen Moderne eigentlich zurückgeht. Und da würde man nicht gleich erkennen, dass hier sozusagen das schwarze Europa spricht. Also es ist ganz schwierig. Man muss bei jedem einzelnen Autor, bei jeder einzelnen Autorin genau hinsehen, um zu erkennen, wie bildet sich hier eigentlich diese schwarze Identität ab in den Texten. Aber es gibt, glaube ich, wenig gemeinsame Elemente, sieht man eben davon ab, von diesem ja, antikolonialistischen Impuls.
Ich würde gern da noch an der Stelle ergänzen, dass das, was diese Anthologie natürlich doch macht, um da auch was zu konterkarieren, ist, dass sie eben mit diesen doch sehr prominenten Übersetzerinnen auch eine Art Gegengewicht schafft. Ne? Also die Namen, die wir hier bei den Übersetzern und Übersetzerinnen finden, Marcel Bayer, Jan Wagner, Nadja Küchenmeister, um nur einige zu nennen, sind dann natürlich auch Autoren und Autorinnen, die selber dichterisch tätig sind und in dem, wie sie sich diese fremden Stimmen übersetzerisch auch ein Stück weit heranholen, ihre eigenen Stimmen damit einbringen. Also da gibt es in diesen Tandems, glaube ich, schon was, wo diese Ordnung ein Stück weit auch aufgebrochen wird.
Schön, dass Sie auf die kooperative Intelligenz dieses Bandes nochmal hinweisen, der in dieser Übersetzungsleistung auch liegt, mit in der Bandbreite der Stimmen, die wir hier geboten bekommen. Auf jeden Fall ein Band, in dem man Entdeckungen machen kann, wenn ich Sie richtig verstehe. Und Entdeckungen kann man ja auch beim Wiederlesen machen. Dazu bietet uns Ulrike Dresner mit ihrer sehr sorgfältig zusammengestellten Werkschau Hell und Hörig eine Möglichkeit. Gedichte aus 25 Jahren und es ist mehr als eine Werkschau. Oder Michael Braun?
Es ist wirklich mehr als eine Werkschau, was das Verblüffende und Aufregende an diesem Buch ist, dass es Ulrike Dresner vermocht hat, ihre Gedichte aus 25 Jahren, die seit ihrem Debüt Gedächtnisschleifen aus dem Jahr 1995 entstanden sind, hier noch einmal neu zu gruppieren, neue Schwerpunkte zu setzen, 12 Kapitel zu erstellen, indem man plötzlich, wenn man die vorangegangenen Gedichtbände immer wieder mal durchstudiert hat, plötzlich eine doch verblüffende neue Ordnung entdeckt. Das ist schon ganz verrückt und aufregend zu sehen, wie hier Ulrike Dresner quasi eine Zwischenbilanz zieht nach 25 Jahren und plötzlich ein ganz zum Teil neues Bild auch entsteht ihrer Motivik, ihrer bevorzugten Themen, ihrer Stoffe.
Das ist ja interessant. Das ist also auch eine Selbstermächtigung, ein Selbstporträt, das sie da entwirft mit diesem Buch. Welche Gewichtungen, Definitionen und eben auch Öffnungen ihres Werkes bietet sie denn an, Beate Tröger?
Ich würde gerne noch ergänzen, dass es sich nicht nur um eine Rückschau handelt, sondern dass in diesem Band auch eine ganze Reihe bislang unveröffentlichter Gedichte mit aufgenommen sind. Das heißt, wir haben also nicht nur ein Recycling hier vor uns, sondern auch über diese unveröffentlichten Gedichte einige Neuigkeiten von Ulrike Dresner. In dem, wie sie sich präsentiert, ordnet sie ihr Material eben nicht chronologisch, sondern in Kapiteln, denen immer kurze poetologische Textcollagen vorangestellt sind, in denen sie so einen Metadiskurs über ihre Wege zur Dichtung, über ihre Art, in zwei Sprachen zu wandern, im Deutschen und im Englischen. Sie hat mehrmals längere Zeit in England gelebt, ist also in beiden Sprachen sehr bewandert, hat ja auch eine ganze Weile als Wissenschaftlerin gearbeitet und dieses Selbstporträt dieser versierten, unerschrockenen Autorin, die uns hier aus den Gedichten anschaut, ist schon über diese Gliederung, wo man dann auch das Buch immer um 90 Grad drehen muss, damit man sie lesen kann. Die sind nämlich sozusagen senkrecht zum Buch gestellt, diese Texte. Ganz überraschend und ganz aufregend zu lesen. Und ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass man Ulrike Dresners breite, auf wissenschaftliche, literarische, bildnerische, performative Kontexte sich beziehende Lyrik ganz neu erleben kann, wobei man da auch gleich über die Lyrik nochmal was sagen könnte, denn für sie ist auch klar, dass Prosa und Poesie nicht so idealtypisch voneinander zu trennen sind, sondern das hängt natürlich in ihrer besonderen radikalen Sprachauffassung auch zusammen.
Sie setzt ja gleich einen starken Anfangspunkt und den hören wir jetzt, das Gedicht Kontaktlinsen.
Es war so. Hell. Die Augen tränten. Ich stolperte. Die Bäuche überall Reader's Digest. Im Wartezimmer schrillendes Optometrist. Und Augapfelhaut, gelb geädert, die Tapete, die Wand. Tappte ich durchs Dunkel zwischen Bad und Bett, brannte ich, ja doch, noch ungeküsst. Sie vergaßen mir zu erklären, dass die Dinger verrutschen zwischen Glaskörper und Lid. Tastend, tränend, mit Fingern weit aufriss ich vorm Spiegel die Linse, dieses kleine grüne Boot mit all ihren Bildern schon durch mein Gehirn gleiten sah, pulte sie raus, setzte sie auf die Fingerkuppe und saugte die Bilder von ihr.
Michael Braun, was denken Sie, warum hat Ulrike Dresner genau dieses Gedicht als Eröffnung ihres Buches genommen?
Ja, das sind ihre poetischen Antriebskräfte, ihr poetisches Movens, ihre Passionen, die werden da ja vorgeführt, sichtbar gemacht. Also, das ist das eine, das optometrische gewissermaßen, der naturwissenschaftliche Forscherblick, die physikalische Optik. Wir haben ja bei Ulrike Dresner immer wieder leidenschaftliche Hinwendungen zu Errungenschaften und Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Das ist das eine. Das andere, also Poesie als Lehre vom Sichtbaren gewissermaßen in dem Gedicht Kontaktlinsen hervorgebracht. Das andere ist natürlich die ungeheure dichterische Einbildungskraft, das Einsaugen der Bilder, verkörpert in der kleinen Linse auf der Fingerkuppe, das Einsaugen der Bilder, das die Dichterin Ulrike Dresner in ihren Texten immer wieder großartig vorführt. Und auch hier muss man ja sagen, wenn man diese beiden Aspekte sieht, der naturwissenschaftliche Ehrgeiz, die naturwissenschaftliche Forscherblick und die poetische Imagination werden immer wieder zusammengebracht. Und wir haben in diesem sehr reichen Band dann wird uns auch gezeigt, wie Ulrike Dresner mit der Sprache radikal arbeitet. Beate Dröger hat schon gesagt, es werden ja immer wieder der Sprache auch semantische, grammatische, phonetische Zerreißproben zugemutet. Das ist quasi der sprachexperimentelle Impuls in Ulrike Dresner, wenn sie zum Beispiel in einem Zyklus Exit, Erdbeer, Klee gewissermaßen eine Skelettierung einer Versgruppe durch Buchstabenentzug vorführt. Also das ist so ein kleines sprachexperimentelles Spiel. Das ist auf der einen Seite, dann wieder auf der anderen Seite die Sprache des Begehrens und ganz wichtig natürlich die Motivik des auch zur Weltkommens, der Geburtszustände, der Gebürtlichkeit. Das sind auch ganz wichtige Motive, die hier in diesen 12 Kapiteln eben dann immer wieder überraschend neu gruppiert werden.
Ich würde ganz gern noch ganz kurz einhaken. Poesie als Weg der Stimme aus dem Körper in Sprache, definiert Ulrike Dresner in einem Interview einmal einen poetischen Grundsatz. Und dieses Weg der Stimme aus dem Körper hat man in diesem Kontaktlinsengedicht wirklich fast bis zur Gruselgrenze. Ja, also wenn wir uns vorstellen, wie diese Linse hinter dem Glaskörper rutschen könnte, da ist dieser ganz starke Affekt, dieses ganz starke Betonen des Körperlichen in diesem Gedicht auch sehr deutlich herauszulesen.
Ein Buch, in dem einem die Dichterin Ulrike Dresner immer wieder auf neue Weise entgegentritt. Mir sind zum Beispiel wirklich zu Herzen gegangen die Gedichte, die sich mit Verlust auseinandersetzen, auch mit schmerzlichen familiären Beziehungen, dem Verlust eines Kindes. Auch das ist eine Dimension, die dieses Buch einem zeigt, dieser Dichterin. 60 Jahre Lebenserfahrung, 25 Schreibjahre sind hier versammelt. Wir haben gesprochen mit Beate Tröger und Michael Braun über dieses bemerkenswerte Buch von Ulrike Dresner, Hell und Hörig, eine Gedichtauswahl aus den Jahren 1995 bis 2020, erschienen im Verlag Penguin, 272 Seiten, 24 Euro. Und zu Beginn der Sendung ging es um Fiston Mwanza Mujila. Er hat die mehrsprachige Anthologie Kontinentaldrift, das schwarze Europa, im Wunderhorn Verlag herausgegeben, in Zusammenarbeit mit dem Haus für Poesie. 313 Seiten, 25 Euro. Ich danke Beate Tröger und Michael Braun für ihre Lektüren. Das war's schon wieder vom Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.